Was passiert, wenn scheinbar alles auseinanderbricht und du trotzdem nicht loslässt? In dieser Folge von Artists on Air spreche ich mit Florian Dostert, Gründer und CEO von Sentinels, über wohl eine der, ich sag mal, ehrlichsten SaaS-Reisen in den letzten Jahren. Gestartet mit einem Service-Modell hin zum gescheiterten Software-Launch von hohen Churn-Zahlen in der anschließenden Phase bis hin zum Teamabbau von 14 auf 5 Leute, aber dann auch einem sehr, sehr starken Turnaround, einer Neupositionierung und einem sehr erfolgreichen Go-to-Market jetzt in 2025. Florian teilt sehr, sehr offen, wie sie es geschafft haben, aus der Asche wieder aufzuerstehen, mit sehr klarem Fokus auf die Nutzer ihrer Software, nicht mehr auf dem Economic Buyer, mit einer sehr klaren Go-to-Market-Strategie und vielen, vielen echten Learnings, sowohl als Unternehmer als auch als Privatperson. Eine Folge für GründerInnen, die wirklich wissen wollen, wie man durch das Valley of Death als Unternehmer kommt und warum es sich lohnt, durchzuhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Florian Dostert und mit mir, Julius Gönner. Los geht's!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ich habe heute den Florian bei mir. Florian, guten Morgen.
Hey, guten Morgen.
Nach einer wilden Woche OMR bist du schon wieder oder immer noch im Hotelzimmer. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ich muss gestehen, ich war dieses Jahr nicht bei der OMR, aber ich bin schon wieder im Hotelzimmer, das stimmt, und hatte ein sehr gutes Wochenende. Wir nehmen jetzt Montagmorgen auf. Läuft. Wie ist es bei dir?
Ich lecke noch ein bisschen meine Wunden, eine Woche viel Reisen, dann jetzt 40. Geburtstag gehabt am Wochenende von einem guten Freund, daher heute früh aufgestanden und freue mich wieder in den unternehmerischen Zyklus zu kommen mit allen Höhen und Tiefen, die da dazugehören. Und darum geht's heute bei uns im Gespräch auch, Flo. Es geht sozusagen auf das Valley of Death mit den Schwierigkeiten, die Unternehmertum mit sich führt. Ich freue mich, dass du da bist, aber vielleicht erstmal zu deiner Person. Wer bist du eigentlich, Flo, und was machst du?
Cool. Florian Dostert, bin gerade 30 geworden und würde sagen, dass 30. Geburtstag und 40. Geburtstag auf jeden Fall den harten Tag danach mit gemeinsam haben. Ich komme gebürtig aus Bielefeld, habe erst eine ganz klassische Ausbildung gemacht im Mittelständler und habe eigentlich in meinem Leben immer B2B-Vertrieb gemacht, in verschiedensten Konstellationen. War dann eine Zeit lang bei Finnlieb, habe dann ein SDR-Team aufgebaut für ein AI-Venture und dann haben wir uns vor gut 4 Jahren selbstständig gemacht, direkt aus dem Studium heraus mit einer Truppe in Münster.
Selbstständig gemacht mit was, Flo?
Damals hießen wir noch Sales2Be. Es war eine Sales Agency und mittlerweile ist es eine Software Company geworden und wir heißen Sentinels. Genau, und wir helfen Go-to-Market-Teams mittlerweile around the globe dabei, Timing und Relevanz in den B2B-Prozess zu installieren.
Vielleicht einmal da etwas nachgefragt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um dann zu verstehen, wo habt ihr damals angefangen, wo seid ihr heute? Wie sieht euer Produkt heute aus? Was ist euer ICP? Was ist die Kernfunktionalität und den Mehrwert, den ihr euren Kunden bringt?
Ja, ist eine gute Frage. Es hat sich auf jeden Fall über die letzten Jahre stark verändert. Mittlerweile arbeiten wir viel mit, mittelständischen und großen Tech-Companies zusammen oder tech-nahem Business. Also es sind nicht alle SaaS-Companies, aber schon einige dabei. Und die nutzen alle seit Jahren oder zum Teil sogar Jahrzehnten CRM-System. Also HubSpot, Salesforce, Dynamics, whatever. Da haben sich einfach sehr viele Kontakte bei denen klassischerweise angesammelt. Und die Target Accounts von diesen Unternehmen sind normalerweise sehr gut strukturiert auf ihre Vertriebler, Account Executives, SDR und ähnliches. Und alle diese Vertriebler sind unsere Nutzer. Wir lesen alle ihre Target Accounts ein und observieren, bei wem ist eigentlich gerade das richtige Window of Opportunity, um neue Produkte des Unternehmens zu positionieren. Das heißt, am Ende sind wir eine Timing Engine und der USP bei uns liegt darin, dass wir nativ ins CRM-System integriert sind und mit dem Vertriebler direkt darin kommunizieren, sodass da der Datenfluss und das Measurement optimal funktioniert.
Das ist ist ein Trend, den ich viel sehe, sozusagen signalbasierter Outreach. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben, Flo, was so Signale sein können. Also ich bin jetzt Kunde, ich verkaufe vielleicht an dem Maschinenbau und habe ein CRM-System mit sehr, sehr vielen Kontakten über die Jahre aufgebaut. Wie definieren wir jetzt gemeinsam Signale, die mir wirklich helfen, dann einen besseren Vertrieb zu machen?
Ja, 100%. Gibt eigentlich in jeder Organisation, wenn du sich auch mit Personen, die irgendwie seit 10 Jahren Vertriebsleitung in einem Unternehmen machen, gibt es ganz häufig so Hypothesen, die unausgesprochen sind oder vielleicht auch mal ausgesprochen sind, aber die sehr wenig strukturiert sind. Sowas wie, wenn der Junior-Gesellschafter antritt, dann haben wir nochmal die Möglichkeit, uns zu positionieren. Oder wenn ein neues Werk aufgemacht wird. Da gibt es aber auch Themen, die sind so ein bisschen Captain Obvious. Also wenn du Cyber Security verkaufst und bei einem Unternehmen gibt's einen Hack und der wird bekannt, dann ist das wohl relevant gerade in der Branche. Solche Sachen können wir identifizieren. Wir können aber auch sehr, sehr tief graben miteinander und mehrere Dinge miteinander kombinieren. Zum Beispiel, wenn du ein E-Commerce-Tool verkaufst und klassischerweise immer ein anderes Tool substituierst und du das nur sinnvoll positionieren kannst, wenn in der Zwischenzeit der E-Commerce-Verantwortliche, das heißt der Manager, gewechselt hat, dann können wir das auch genauso festlegen und dir Bescheid geben, bei welchem Account das zu welchem Zeitpunkt eigentlich so ist. Also da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt, was so Komplexität und Verschachtelung von Timing angeht.
Und wie bekommt ihr diese Informationen gesourced, Flo? Also laufen da kontinuierlich Crawler über alle Webseiten? Holt ihr euch die Infos aus Pressemeldungen? Scrapt ihr LinkedIn? Also wo kommen die ganzen Daten her, die ihr braucht, um diese Signale sozusagen auszulesen?
Ja, 100%. Das ist so der Asset, der sich über verschiedenste Pivots, die wir in den letzten Jahren hatten, nicht verändert hat. Also das heißt, die Datenbank, die ist kontinuierlich gewachsen. Und ich stelle mir Synthenis eigentlich immer vor wie so ein Pilz. Und das, was oben rausguckt, ist eben diese ins CRM installierte Timing Engine. Was da drunter liegt, ist aber das große Geflecht. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Also wir haben sowohl Crawler als auch Partner, von denen wir Daten kaufen, die ihre Daten per API direkt in unsere Datenbank spielen. Und die von dir genannten Quellen, die sind alle dabei. Und da testen wir eigentlich jeden Tag, jede Woche neue Quellen, die Mehrwert für unsere Kunden, für unsere User bieten können und lesen die einfach kontinuierlich ein. Sind aber größtenteils öffentlich verfügbare Themen. Das heißt also, das könntest du dir auch selbst bauen, wenn du jetzt sagst, als riesiges Unternehmen, das ist für dich relevant. Machen aber die wenigsten, weil es einfach für die wenigsten effizient genug ist.
Jetzt habe ich schon angemerkt, Flo, da wo ihr heute seid, das war eine sehr lange Reise und ist natürlich auch noch eine Reise, die weitergeht. Ich würde jetzt von außen mal sagen, ihr seid jetzt bis dato nicht der klassische VC-Case. Ihr habt Venture Capital aufgenommen hat da, glaube ich, auch sehr spannende Pläne, aber es kam wie immer im Leben ein paar Sachen so dazwischen in den unterschiedlichen Phasen, die ein Durchhalten beziehungsweise auch einfach mal Pivotierung und Andersdenken notwendig gemacht haben. Ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen in die Reise von ganz am Anfang bis heute reingehen und über diese unterschiedlichen Phasen sprechen, was ihr da gelernt habt, was ihr geändert habt und wie sich das auch auf Finanzierung und Go-to-Market ausgeübt habt. Daher lasst uns doch gerne mal am Anfang einsteigen. Ihr habt eine Sales-Agentur gegründet. Was genau habt ihr da gemacht? Was war euer Approach in dieser, nennen wir es mal, Phase 1?
Ja, 100%. Vielleicht eine Mini-Korrektur vorweg. Also Venture Capital, so halb. Wir haben eine ziemlich große Angel-Runde gemacht. Da kommen wir später nochmal zu. Aber so richtig VC haben wir bisher nicht gemacht, auch das ganz bewusst. Genau, die erste Phase, ich meine, wir waren alle so Mitte 20, würde ich sagen. Einige von uns das erste Mal einen richtigen Job und hatten als dritten Kunden oder als einen der ersten Kunden dann bei uns Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel dabei. Und das ging super schnell. Das war eigentlich, da haben wir gerade unsere Entity gegründet und haben dann mit globalen Playern wirklich arbeiten dürfen. Die haben uns auch sehr ernst genommen und unser Thema. Und auch da ging es schon ums Thema Timing und das datenbasiert identifizieren. Das sind dann Themen gewesen, zum Beispiel wie, welches Unternehmen da draußen möchte von On-Premise eigentlich in die Cloud, ja, also möchte auf Azure migrieren. Und das konnte man ganz gut messen mit den Daten, die wir zu dem Zeitpunkt auch zur Verfügung hatten.
Was wir da gemacht haben, Die hattet ihr aber damals wahrscheinlich noch nicht in einem Softwareprodukt, sondern da hattet ihr sozusagen sehr humane Prozesse, um diese Daten zu sammeln und dann über Excel-Modelle oder irgendwas dann eine Message daraus zu bekommen. Oder wie kann man sich das damals vorstellen?
Das trifft ganz gut, auf jeden Fall. Also es war schon, also der Prozess des Measurements, der war jetzt nicht total human, sondern humanoid. Das war schon, da haben wir verschiedene Modelle draufgelegt, aber das haben wir zum Teil auch in AI gemacht. Ne? Also das war irgendwie ein sehr leaner Ansatz, der einfach erstmal Mehrwert für den Kunden produzieren sollte. Und das war auf jeden Fall das Produkt von uns, waren Excel-Listen, die dann ins CRM, also in dem Fall Microsoft Dynamics natürlich, hochgeladen wurden. Das heißt, das war jetzt nicht, die Delivery war nicht unsere Stärke, ganz im Gegenteil, sondern eher die Analyse. Und auch da würde ich sagen, wenn ich da heute drauf gucke, war das sehr, sehr, sehr einfach. Ja, aber trotzdem war es schon mal besser, als diese Daten gar nicht zu analysieren. Das heißt, Mehrwert war da. Dann haben wir uns gedacht, dass das ja relativ einfach wird, daraus jetzt ein SaaS-Produkt zu bauen. Und dem war nicht so.
Okay, das heißt, das Ziel war schon von Anfang an von euch auch ein Softwareprodukt zu bauen, ja? Also diese erste Phase, vielleicht, also mit einem Service kann man ja sagen, an den Markt zu gehen. Was war da eure Intention? Schnell erstmal Cash zu generieren, irgendwie mit dem Kunden den Pain zu verproben? Was waren so ein bisschen die Gedanken? Warum seid ihr so gestartet und habt nicht direkt irgendwie, wie du es genannt hast, eine große Pre-Seed-Runde gemacht, Geld eingesammelt, damit ein Softwareprodukt gebaut und dann erst sozusagen richtig an den Markt gegangen? Lass mich mal ein bisschen an deinen Gedanken damals teilhaben.
Ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus Selbstüberschätzung und zu wenig Wissen gewesen. Das heißt also, wenn du als ersten Kunden ziemlich solvente Unternehmen abschließt und das irgendwie auch alles ziemlich gut funktioniert, am Anfang das Echo sehr gut ist, dann ist jetzt nicht das Erste, woran du denkst, dir, also zumindest nicht das Erste, woran wir gedacht haben, war es nicht, da jetzt Venture Capital aufzunehmen, sondern erstmal eine Company drumherum aufzubauen. Und das ist vielleicht die sympathische Perspektive. Die weniger sympathische Perspektive ist wahrscheinlich, wir haben uns gedacht, pff, dann marschieren wir halt direkt durch und machen irgendwie eine Series A in einem Jahr oder so in der Richtung. Ja? Also ich glaube, an Ambitionen hat es da gar nicht gescheitert. In der Retroperspektive wäre es smart gewesen, kann schon sein. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall deutlich schneller an einen Punkt gekommen, an dem wir ein Softwareprodukt gehabt hätten. Aber wir haben auch echt einfach nicht erwartet, dass das so komplex wird, ein SaaS-Produkt zu bauen, was Vertriebler und Vertrieblerinnen nutzen. Dann haben wir ein erstes gebaut und das war eine eierlegende Wollmilchsau in Phase 2. Das war einfach, also es hat einfach nicht funktioniert, unser erstes SaaS-Produkt, ja. Und dementsprechend wussten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viel über das Thema, wie wir es jetzt tun und konnten die Metriken noch gar nicht richtig lesen, und haben uns mit dem Thema Venture Capital eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, initial. Das war nicht unser erster Gedankengang. Wir haben mal Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Kundenanfragen zu bearbeiten und sind auf jeden Fall eher in eine Operative versunken, als jetzt irgendwie strategisch voranzuplanen.
Jetzt stelle ich mir vor, Flo, warst du Mitte 20 ja auch noch nicht der wohlhabendste und vermögendste, vielleicht doch aufgrund deines Elternhauses, weiß ich nicht genau. Wie habt ihr die Sache finanziert? Ja, also klar, relativ schnell große Accounts gewonnen, aber ich denke, Team muss trotzdem erstmal vorfinanziert werden. Habt ihr das aus der eigenen Tasche damals gemacht? Habt ihr wirklich sehr, sehr früh ein paar Angel-Tickets eingesammelt, um zumindest, sage ich mal, so ein Grundrauschen an Kapital zu haben? Wie war der aufgestellt damals?
Also, ich kann es auf jeden Fall nicht aus dem Geld meines Elternhauses finanzieren und das, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Also wir haben früh Umsätze gemacht, jetzt nicht enorm hoch, aber good enough. Alle waren als Werkstudenten angestellt initial. Wir haben unser Umfeld mit reingenommen, die waren irgendwie auch alle Anfang, Mitte 20 und wollten einfach auch dabei sein. Also reich ist bei uns niemand geworden in der Phase, überhaupt nicht. Und auch wir Gründer haben uns das absolute Existenzminimum aus der Firma geholt.
Ja.
Wir haben zu dritt gegründet initial und wir hatten das Privileg, dass unser dritter Mitgründer, der heute nicht mehr dabei ist, schon im Vorfeld eine Softwareagentur hatte und aus der konnten wir recht viel stemmen am Anfang. Und auch ein paar Dokumente übernehmen und den ganzen Prozess enorm lean aufsetzen. Und das war einfach eine gute Möglichkeit, um schnell zu starten und jetzt nicht erstmal zum Notar zu laufen und eine GmbH zu gründen. Nichtsdestotrotz sind wir schon all in gegangen und wir haben auch Kredite laufen gehabt, damit wir das Unternehmen so vorfinanzieren konnten. Wir sind da schon, würde ich sagen, eher den Bootstrap-Weg gegangen initial.
Ja, klingt auf jeden Fall so, als wenn das Bootstrap-Mindset da an den Tag gelegt wurde. Mich interessiert natürlich für diese Phase 1 noch, wie habt ihr es geschafft, Kunden wie Microsoft zu gewinnen, als mit 20er sehr jung, irgendwie mit natürlich wenig zum Dato noch Industrieerfahrung und so weiter, ist ja schon einfach auch ein krasses Achievement, dann solche Accounts von eurem damaligen Service zu überzeugen. Wie seid ihr denn die rangekommen? Wie konntet ihr die in dieser frühen Phase für euch gewinnen?
Ja, ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich jeden Kontakt zu der Zeit zufällig oder übers Netzwerk kennengelernt. Und so war das eben auch bei einer Microsoft und auch bei anderen Unternehmen. Und jetzt in dem Fall war es, glaube ich, eine Messe, auf der wir uns getroffen haben. Wir haben schon immer recht straight und viel Outbound gemacht. Dann auch auf so Messen haben Menschen einfach angesprochen und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Jetzt nicht strukturiert mit einer Vorlage-Mail. Ich glaube, das haben wir in der Phase nicht gemacht, weil wir gar nicht so genau beschreiben konnten, was wir da machen oder dass es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch deutlich flexibler war. Und ich glaube, wir haben schon immer ein sehr gutes, intensives Champion-Bonding gemacht. Den Menschen auf der anderen Seite auch schnell das Gefühl gegeben, dass wir verstanden haben, wo er gerade steht und wo er mit der Organisation, mit seinem Team hin möchte. Und wenn das gefruchtet hat, und das Thema AI in Sales war auch da schon heiß, zumindest für globale Player, war das ein relevantes Thema. Und wir waren einfach ein sehr kleiner Baustein auf dem Weg dahin. Und so wurden wir auch wahrgenommen und dann dementsprechend auch aus den Budgettöpfen, die recht groß waren zu dem Zeitpunkt, einfach schnell bedient. Es war jetzt auch nicht so, dass wir da 1,2 Millionen aufgerufen haben als initiales Ticket.
Ja, das heißt, es gab schon Möglichkeiten, auch schnell Umsätze zu generieren. Aber es war, wie es klingt, noch kein strukturierter Go-to-Market, sondern, wie du sagst, eher ein Netzwerk, viel auch vielleicht Lucky Shots oder beziehungsweise aufgrund von eurer Stärke persönliche Bindung zu schaffen. Aber es war jetzt noch keine skalierbare Engine.
Würde ich genauso unterschreiben, ja. Also unser Pipedrive sei jetzt nicht, war jetzt nicht auf Hochglanz.
Check. Dann hast du schon angemerkt, ich sag mal so Phase 1, sehr, sehr klar mit einem Service rausgegangen. Wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese, Phase 2 war dann, ihr habt euch gesagt, okay, wir wollen jetzt aus diesen Erfahrungen, die ihr mit den Kunden gemacht habt, ein Softwareprodukt bauen. Ja, also habt wahrscheinlich viel Geld und Kapazität erstmal reingesteckt, ein erstes systematisches Softwareprodukt zu bauen. Klang jetzt vorhin so, Flo, als wenn das ziemlich in die Hose gegangen ist und ihr da sehr, sehr viel Geld versenkt habt. Hol uns mal ab, wie das lief.
100%. Genau, also ich glaube, die erste Phase, das war so ein bisschen Honeymoon, die war jetzt auch nicht ewig lang. Und dann hatten wir schon immer das Ziel, da jetzt nicht eine riesen Agency draus zu bauen, sondern wir wollten eine Tech-Company draus bauen, weil das Problem ist auch einfach wert, es ist skalierbar zu lösen, damit es möglichst vielen Organisationen und Menschen zugänglich wird. Das war auch schon immer unsere Überzeugung. Denn irgendwie 100 Cold Calls zu machen und von 98 davon kriegst du negatives Feedback, ist einfach gar nicht Teil der Zukunft, die wir uns vorstellen. Und da hilft unser Ansatz, hat das schon immer geholfen. Das Produkt, was wir gebaut haben, haben wir gebaut mit 5, ich sag mal, Partnern, die dafür auf jeden Fall gezahlt haben, aber die auch eine intensive Betreuung mit uns hatten. Und den Ansatz haben wir uns so ein bisschen abgeguckt bei anderen Playern. Es hat bei anderen super gut funktioniert. Dadurch haben wir viel Zeit mit deren Management verbracht, also mit dem Vertriebsmanagement, die natürlich genau wussten, wie sich die Zahlen entwickeln sollten, aber jetzt zum Teil nicht mehr jeden Tag operativ Vertrieb gemacht haben. So sah das Produkt am Ende auch aus. Viele Dashboards, viele Funktionen, aber nicht so richtig, also vielleicht eher so ein okayischer Value für den User. Das hätte man auf jeden Fall verkaufen können und mit ganz viel Mühe auch skalieren können. Aber da wäre jetzt niemand glücklich mit geworden. Also wir hatten sehr wenig glückliche User zu dem Zeitpunkt und dadurch natürlich hinten raus auch weniger glückliche Champions, als es dann darum geht, dass die Traktion einfach nicht hoch genug war. Und wir haben uns einfach, am Ende haben wir eine Art eierlegende Wollmilchsau gebaut als erstes Produkt, aus diesem Service-Gedanken heraus. Wir haben nicht klar genug gemacht, dieses eine Feature, darum bauen wir jetzt ein Produkt, sondern wir haben mehrere Insel-Features gebaut und da am Ende eine SaaS-Hülle drum gebaut. Und ich kann mir vorstellen, dass das häufiger passiert, wenn du als First-Time-Founder aus einem Service in SaaS-Ansatz gehst. Und ich glaube auch, das hätten uns noch 10 andere Leute sagen können, dass uns das passiert. Also gefühlt mussten wir diesen Fehler einmal machen, um ihn jetzt auch in allem, was wir tun, zu vermeiden.
Ich glaube, es ist in der Tat ein Dilemma, was vielen bekannt ist, ja. Wenn du gerade als Agentur oder als werdende Software-Companies für wenige große Kunden entwickelst und mit denen entwickelst, dass du halt sozusagen nicht deinen eigenen Core definierst und also aus einer inneren Stärke baust, sondern für die. Ja, und das wahrscheinlich bei deinen 5 großen Accounts, wie du es gerade sagst, wohl dazu führt, dass es halt ein ziemliches ziemlicher Wildwuchs an Funktionalität wird, der wahrscheinlich gar keine gemeinsame Basis mehr hat. Klingt auch so, als wenn du sagst, okay, eure Buyer-Persona oder der Economic Buyer war halt wirklich meistens Leadership, die Nutzer allerdings natürlich irgendwie unter Leadership und die Funktionalitäten, die ihr gebaut habt, eben nicht auf den Nutzer zugewandt. Ich vermute, das hat dazu geführt, dass zwar initial entwickelt und gekauft wurde, aber Usage und dann auch sozusagen Verlängerungen, Vertragsverlängerungen, dann sicherlich ein Problem geworden sind, oder? Hattet ihr in der Phase hohen Churn?
Absolut, also hoch ist gar kein Ausdruck. Eigentlich haben mir alle gesagt, Florian, das funktioniert ja so nicht. Also das ist einfach, das bietet nicht den Value, den wir uns gemeinsam vorgestellt haben, aber es war ein sehr kollegiales Miteinander in dem Zusammenhang, weil wir auch wussten, wir bauen ja aus einem guten Service, versuchen wir ein Stellar-Produkt zu bauen und an einem gewissen Punkt merkst du, so der eine 2 Wochen früher, der andere 2 Wochen später, aber auf das Ergebnis kommen eigentlich alle, ne? Dass du das nicht hast. Und das war auch eigentlich, das war so der härtesten Zeiten für uns, Ende 2022, weil wir natürlich bis zu dem Zeitpunkt auch schon aufgebaut hatten, ne? Wir haben zu dem Zeitpunkt auch eine kleine Runde schon gemacht im Vorfeld, um diesen Schritt komplett 100% auf Produkt und das Ausklammern der Service-Umsätze zu finanzieren. Und das war unser Schritt in den Venture-Capital-Markt. Dementsprechend sah auch das Team aus. Also wir hatten auf jeden Fall erfahrenere Personen dabei und der Kostenstock war einfach höher. Und an dem Punkt, irgendwann so zu Q4 22, ließ sich einfach nicht mehr leugnen, dass weder Sales gut funktioniert mit dem Produkt, zumindest nicht auf die Art, in der wir es gemacht haben zu dem Zeitpunkt, noch bestehende Kunden jetzt sagen, gib mir 10-mal mehr, sondern eher, hey, wir mögen euch und das funktioniert hier okay in der Abstimmung, wir können uns vorstellen, das Ganze nochmal als Validierungsprojekt nächstes Jahr 6 Monate laufen zu lassen. Das war halt nicht der Punkt, zu dem wir, an den wir wollten, nicht ansatzweise. Und dementsprechend war Ende 2022 ja eigentlich so die Frage, wie gehen wir ins darauf folgende Jahr? Was wird aus Sentinels zu dem Zeitpunkt? Ja,
ich glaube, das ist ein nachvollziehbares Momentum, den wahrscheinlich viele GründerInnen, die zuhören, auch kennen. Ja, so diese Unsicherheit der Zukunft und das, was man sich überlegt hat, funktioniert vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Wie ging es dir in dem Moment und wie hast du sozusagen da über die Zukunft nachgedacht? Ja? Lass uns mal so ein bisschen teilhaben an deinem Wohlbefinden vielleicht auch damals.
Ja, ich war auf jeden Fall recht irrational, weil ich würde schon sagen, dass ich eher jemand bin, den man vor den Karren spannt und der den aus dem Dreck zieht. Ne? Also wenn jetzt eine Situation ist, in der man stuck ist, dann bin ich nicht derjenige, der die Hände hochreißt, sondern ich bin eher derjenige, der vorweggeht. Und das hört sich jetzt erstmal super an, aber in der Situation ist das halt, führt dazu, dass du irrationale Entscheidungen triffst, die eigentlich immer in Richtung, wir gehen hier weiter, wir gehen hier weiter, führen. Und ich glaube, ganz viele Dinge, die auf dem Tisch lagen, haben dafür gesprochen, das Ding einfach droppen zu lassen und in die Insolvenz zu gehen. Das war aber überhaupt nicht das, was in mir passiert ist. Also, I couldn't disagree more damit zu dem Zeitpunkt. Ich habe eher mehr gearbeitet als vorher. Ich war eher, ich war weiterhin auf jeden Fall sehr into it, so würde ich es mal sagen. Und das hatte jetzt wenig mit den Rationalen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, zu tun. Und dementsprechend war auch kein großes oder kein riesiges Alignment jetzt bei uns im Team. Einige haben zu dem Zeitpunkt für sich selbst erkannt, dass das, was wir gerade tun, nicht funktioniert. Und wollten dann dementsprechend auch raus und sind dann auch rausgegangen. Und andersrum haben wir uns auch von 1-2 Personen trennen müssen, weil wir einfach gemerkt haben, das Wachstum rechtfertigt nicht die Rolle, die wir da eingestellt haben. Und dann sind wir innerhalb von einem Monat von 14 auf 5 Personen gegangen und haben uns gesagt, okay, wir packen den Stier nochmal bei den Hörnern, wissen, was wir falsch gemacht haben und bauen ein neues Produkt auf dieser guten Datenbasis, die wir zu dem Zeitpunkt schon hatten.
Das heißt, das Team ist deutlich kleiner geworden. Und wahrscheinlich wieder schlanker. Habt ihr mit den Learnings, die ihr da gemacht habt, auf Kundenseite dann auch nochmal, seid ihr dann nochmal auf der Kundenseite auch nochmal wirklich ganz, ganz, ganz weit zurückgegangen, Schritte zurück und habt mit denen nochmal gesprochen, okay, was ist eigentlich der Kern unseres Produktes? Was muss weg? Was muss bleiben? Also wie war Wie habt ihr zu dieser Phase, die ja dann doch schon in der Unternehmensgeschichte etwas später war, ne? Du hast ja gesagt, okay, 2-3 Jahre eigentlich schon rum, zurück so ein bisschen auf Anfang, so klingt das. Wie habt ihr eure bestehenden Kunden oder auch Prospects zu diesem Zeitpunkt integriert?
Absolut. Ich glaube, Prospects war eher die Perspektive, hey, wir haben ja die Möglichkeit, auf einer guten Datenbasis was Neues zu bauen. Das hat sich dann natürlich auch im Preis ganz klar niedergeschlagen, ne? Also wir sind erstmal 2023, haben wir bestimmt 500 kostenlose oder uncharged Beta-User gehabt. Ja, okay. Da ging es uns wirklich darum, dass wir das gesamte Produkt nochmal neu denken und haben einfach sehr viel uns bezahlen lassen in Zeit, in Validierungszeit, und haben auch, weil wir es ja vorher nicht gemacht haben, uns enorm auf den User fokussiert und eben gar nicht mehr so sehr auf den Champion. Und mit den bestehenden Kunden / mit den Kunden, die das vorherige Produkt gekauft haben, haben wir halt definiert, was ist wirklich eure Herausforderung? An welchem Punkt sind wir hier gebrochen? Also wo sind wir falsch abgebogen? Wo haben wir nicht eure Zielsetzung erfüllt? Und wie weit ist das von dem weg, was wir gemeinsam bauen wollen? Oder was wir wieder bauen wollen? Und so haben wir dann eigentlich mit jedem Kunden auch einen sehr guten Outcome gefunden. Sie wollen Teil dieser Reise sein oder sie wollen es eben nicht. Und sehen in dem Produkt, was wir bauen möchten, nicht den Mehrwert, für den sie bereit sind, dieses Ticket zu bezahlen.
Jetzt war das ja vom Timing her schon eine Phase, wo mein Blick auf den Markt sagen würde, da ist auf der KI-AI-Seite in Sales Tech sehr, sehr viel passiert. Da sind fast wöchentlich sicherlich irgendwie neue Lösungen in ganz unterschiedlichen Teilen der Wertschöpfungskette auf den Markt gekommen. Auch die großen bestehenden Suiten und Lösungen haben immer mehr Funktionalität delivered. Wie habt ihr das zu diesem Zeitpunkt weiter finanziert, Flo? Weil ich kann mir vorstellen, dass sozusagen mit der Historie zu diesem Zeitpunkt und dem, was am Markt passiert, Kapital aufzutreiben und das, auch wenn ihr wenig verdient habt oder wenig brauchst du ja trotzdem, um 5 Leute zu finanzieren, dass Kapitalakquise schon sicher eine große Herausforderung für euch war, oder?
Genau, also uns wurden jetzt nicht die Termsheets hinterhergeschmissen, würde ich sagen.
hast du einen strukturierten Prozess damals versucht, vielleicht das als erste Frage?
Wir sind mit dem, also jetzt vielleicht nochmal, ne, Ende Phase 1 war schon ein anerkanntes Ziel, in Q1, Q2, 23 eine Runde zu machen. Dafür sind wir jetzt nicht effektiv rausgegangen, aber wir haben auf jeden Fall Inbound-Anfragen angenommen und wir haben uns auch ein paar Leute vorstellen lassen. Weil klar, wenn du Angel-Geld nimmst, gerade in dem Markt, in dem wir sind, musst du irgendwann in die Richtung gehen zu sagen, okay, wir bauen das jetzt auch VC-backed, weil das, ich sehe einfach sehr wenig Companies, die was Relevantes bauen in dem Markt, ohne finanzielle Unterstützung von VC. Und deswegen, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht mehr davon überzeugt, dass wir diejenigen sind, die das ohne VC schaffen, weil wir es total bootstrappen und nach Microsoft irgendwie jedes andere große Unternehmen dieser Welt jetzt signed. Sei es drum, Kapitalakquise war auf jeden Fall schwierig zu dem Zeitpunkt. Ja, wir haben unsere Runway natürlich enorm verlängert, indem wir aus 14 5 gemacht haben. Wir haben alle Register gezogen, die irgendwie funktionieren. Wir haben das Team sehr viel mit reingenommen. Wir haben vollkommen auf Low Budget runtergeschraubt. Gerade für uns Gründer. Ich glaube, wir haben einfach enorm schwäbisch gewirtschaftet zu dem Zeitpunkt. alles irgendwie, was an Upfront Payment reinging, auch so dementsprechend gebucht. Wir haben weiterhin Kapital akquiriert. Ich würde sagen, wir haben sehr starke Investoren zu dem Zeitpunkt gehabt, die uns auch, also Angels, die uns weitergeholfen haben. Wir haben aber auch neue gewonnen in der Phase, die einfach gesagt haben, das Thema ist stark und wir suchen auch genau solche Teams, die jetzt nicht irgendwie bei der ersten Windböe umknicken, sondern sich alleinen und sagen, ich mache hier weiter. Kommt halt drauf an, ob du als Investor die super shiny Story möchtest, die richtig gut funktioniert und dass jedes initiale Produkt 100% ist. Das Team sind wir nicht, period, so. Ich glaube, wir waren auch da schon diejenigen, die sich durch Resilienz durch den Markt beißen. Und das war dann wahrscheinlich einfach eine Wette von neuen Investoren zu sagen, dass das Team gewinnen wird hinten raus.
Aber es ist dennoch spannend, dass du sagst, okay, Flo, du hast trotz dieser erstmal Zeichen bis dahin, dass es genau wie du sagst, jetzt nicht der VC-Case ist, trotzdem weiter Fundraising auf Angel-Seite betrieben. Und das ist ja auch ein Modell, was wahrscheinlich gar nicht so üblich ist, dass man über einen längeren Zeitraum, wo du halt sozusagen vom Service kommst und Software entwickelst, kontinuierlich Angel-Geld dazu holst. Wie, wie, Also wie viele Angel-Investoren habt ihr jetzt mittlerweile und wie oft, sage ich mal, jetzt vielleicht in Zeitpunkten über die letzten Jahre habt ihr da neue Leute hinzugenommen? Weil ich denke, es ist also kein unspannendes Alternativinstrument, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, bevor ich da reingehe, sollte man nicht on purpose so bauen. Also ja. Es ist es ist nicht mein Ziel gewesen, dass wir uns so entwickeln. Das habe ich auch eben schon gesagt, dass das, also ich hätte jetzt die Iteration nicht unbedingt so gebraucht und alle Kunden churnen und von 14 auf 5 Leute runter, das war jetzt nicht the good times. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du als Entrepreneur, wenn du für etwas stehst und wirklich nicht auch jeden Tag dich umentscheidest, sondern eine gewisse Konsistenz hast in deinem Thema, dass da draußen auch Angels sagen oder Personen mit Privatkapital oder auch mal ein Family Office, dass sie das unterstützen möchten, weil sie da einfach Perspektive drin sehen. Und es gibt viele Unternehmen da draußen, gerade im SaaS-Umfeld, die halt 3-4 Jahre ziemlich vor sich hin krebsen und irgendwann funktioniert es. So, weil auch niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und weiß, dieses Produkt wird auf jeden Fall in dem Markt funktionieren. Und ich glaube, mit einer ehrlichen Story dazu und trotzdem der Überzeugung, dass man das hinbekommt und aus diesen Fehlern lernt, ist man sogar attraktiver als der ein oder andere, der nur ein Deck hat. Ja, was total sich gut entwickelt, aber der vielleicht noch gar nicht im Markt unterwegs war, weil dass du aufs Maul bekommst vom Markt, das ist klar, das weiß auch jeder. Ich glaube, also ich kenne niemanden, der skaliert hat und gesagt hat, das ist hier alles komplett so durchgelaufen. Und deswegen, wenn du da authentisch rangehst, und auch eine gewisse Überzeugung hast und vor allem auch selber noch Bock hast, nachdem du jetzt irgendwie zwei Jahre auf was iterierst, was noch nicht skaliert, dann überzeugt das auch den einen oder anderen, ja.
Davon gehe ich komplett aus. Und genau wie du sagst, ich glaube, es ist jetzt nicht, dass sozusagen der Blueprint, den man vorab so definieren sollte, aber wenn wir ganz ehrlich sind halt viele der Cases keine VC-Cases, weit über 90%, und du wirst genau in diese Fragestellung der Finanzierung kommen, ne? Also, und ob man das so vorher will oder nicht oder ob das geplant ist oder nicht, ist die eine Frage, aber die Realität, wie du gerade gesagt hast, haut halt dann schon nochmal anders rein. Würdest du sagen, dass du diese Zeit von Kunden sind gechurnt, irgendwie die erste Produktentwicklung war ein Problem, dass so das für dich als Gründer die das von dir betitelte Death Valley, das Valley of Death war, ja?
Da es das für die Company war, war es das auf jeden Fall auch für mich. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich war auf jeden Fall in der Phase 1 sehr irrational. Also Synthesis war für mich, oder zu dem Zeitpunkt noch Sales2B, war für mich alles. So, ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet. Ich hab da auch mega Spaß dran gehabt. Also an allem, was wir da gemacht haben. Was aber auch bedeutet, dass ich maximal abhängig davon war, auch emotional. Und das ist, glaube ich, was jetzt im Nachhinein bin ich happy, dass wir nicht gedroppt haben in der Situation, aber was mir das Droppen auch total schwer gemacht hätte, weil ich einfach auf so viel, so einen großen Teil meines Lebens verzichte. Und ich glaube, das ist eigentlich wünschenswert. Ich glaube, dass mir das nie wieder so passieren wird. Mhm. Aber es ist halt super gefährlich, in der Situation Entscheidungen zu treffen, weil du sie nicht rational triffst. Und das ist heute, glaube ich, einfach anders bei uns allen. Wir sehen das heute, und auch schon in Phase 2 haben wir das viel klarer gesehen und hatten auch Hypothesen, auf denen wir einfach gearbeitet haben. Genau, daraus haben wir auf jeden Fall aus unseren Fehlern gelernt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das deine initiale Frage beantwortet hat.
Ja, also doch, auf jeden Fall schon, Flo, weil ich glaube, das, was du sagst, ist ein extrem wichtiger Punkt auch für vielleicht alle ZuhörerInnen, dass man halt trotz dieser Euphorie, dieses Enthusiasmus, den man, glaube ich, als Gründer oder GründerInnen hat am Anfang, ja, dass man nicht aus den Augen verliert, dass das Leben halt schon noch 2-3 andere Säulen hat, Familie, Freunde, vielleicht Hobbys und intellektuell andere Beschäftigungen, um genau, was du sagst, zu vermeiden, dass wenn mal eine Phase kommt, die halt schwierig wird, nicht irgendwie alles auf einem Bein aufgebaut ist, auf einer Säule, und wenn die dann wegbricht, natürlich auch das emotional und für einen persönlich, glaube ich, eine riesengroße Challenge wird, ja, und ich glaube, ist einfach sehr, sehr gesund und auch, ja, also sicherlich auch irgendwie ein bisschen Risikodiversifizierung, dass es einem selber gut geht und auch man andere wichtige Sachen im Leben hat. Ja, also kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich glaube, ich bin da sehr ähnlich wie du. Es gab, glaube ich, Zeiten, wo es wirklich immer nur ein Thema gab, und ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne und viel. Ja, also das lässt, glaube ich, auch nicht nach, wenn man daran sehr viel Spaß hat. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade vielleicht, wenn man das erste Mal gründet, dass man das ein bisschen relativiert. Ja, und wie du sagst, ich glaube, das hat dir ja auch geholfen. Es klingt zumindest so, als wenn du über Zeit da ein bisschen Abstand von genommen hast, beziehungsweise auch wieder andere Schwerpunkte gesetzt hast. was dir sicherlich auch emotional gut getan hat und dir ein bisschen mental wahrscheinlich auch ein ruhigeres Gefühl gegeben hat.
Ich glaube schon, dass ich, also ich weiß gar nicht, ob sich so mein Arbeitslevel so stark verändert hat oder die Intensität meiner Arbeit, aber auf jeden Fall habe ich definitiv, wenn jetzt Sentinels morgen vorbei wäre, dann wäre das ein riesen Rückschlag für mich, in jedem Fall. Und ich weiß auch nicht, wie gut ich das irgendwie wegstecken würde. Aber es ist nicht mehr das Einzige in meinem Leben irgendwie so, ne? Und das war zu einer gewissen Zeit, war das schon zu extrem, würde ich sagen. Und vielleicht brauchst du auch die Phase, um das einmal gespürt zu haben, wie viel zu viel ist. Könnte auch sein, weil ich krieg den Gradmesser danach jetzt auf jeden Fall besser gezogen.
Jetzt habt ihr es geschafft, durch dieses Durchhaltevermögen, Flo, ein neues Produkt zu bauen. Ja, ein zweites Produkt, beziehungsweise eine Weiterentwicklung wahrscheinlich, ja. Wann war der Punkt gegeben, der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ihr seid zwar noch irgendwie im Death Valley, aber du hast das Gefühl, dass das, was ihr da jetzt neu gebaut habt, dass das resoniert mit dem Markt, dass das Anklang findet, dass das wirklich Wert hat jetzt für eure Kunden?
Ja. Wann ich das Gefühl hatte oder wann es proven war?
Gerne beides.
Okay. Also ich würde sagen, Q2 letzten Jahres, gut vor einem Jahr, hatte ich das Gefühl, dass das wirklich jetzt richtig aufgehen kann. Das ist immer noch 5 Quartale nach Pivot gewesen, ne? Das dazu gesagt. Das war jetzt nicht irgendwie 3 Wochen durchhalten und dann kam es, sondern es war schon weiterhin sehr viel iterieren und wir haben zwischendurch auch mal Product-Led versucht und können wir gleich noch ein bisschen reingehen, aber es hat irgendwie alles nicht gut funktioniert im Go-to-Market, was wir gemacht haben. Die Zahlen sind einfach nicht so hochgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so Mitte letzten Jahres ist ja auch eine sehr gute Sache in der Branche passiert und das ist, dass Clay eine sehr große Finanzierungsrunde gemacht hat. Übrigens auch ein Unternehmen, wissen glaube ich die wenigsten, haben noch mal länger als wir iteriert, bis die ein Produkt hatten, was richtig gut funktioniert. Und dann sind die einfach skaliert wie sonst was. So und haben eine riesige Runde gemacht und haben damit auch den Markt so ein bisschen geebnet. Also es fühlt sich an wie jemand, der vorgeht im Markt und irgendwie so ein bisschen rodet, so dass die anderen hinterherfahren können, ja. Und dadurch haben wir einfach in Vertriebsgesprächen nicht mehr erklären müssen, was wir machen, sondern eher, wie wir uns unterscheiden und konnten viel schneller mit dem Kunden über Pain sprechen und mussten nicht so richtig unsere Existenzberechtigung rechtfertigen. Und das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil ich mich viel mehr über Business Value unterhalten habe und da liegt unsere Stärke. Ne? Ich glaube, daran sind wir gut, gerade im deutschen /europäischen Markt, das zu nailen, und zu verstehen, wo du gerade stehst und dich dahin zu bringen, das kriegen wir, glaube ich, gut rübergebracht. Ist halt nur blöd, wenn ich dir vorher komplett erklären muss, wo meine Software eigentlich ansetzt und warum die jetzt the hot new shit ist. Und das musste ich einfach irgendwann nicht mehr tun. Und in Zahlen, würde ich sagen, hat sich das dann gut 100 Tage, 2 Quartale danach niedergeschlagen, also ab Q4, hat sich da einiges bewegt bei uns und dann eben auch in die absolut richtige Richtung. Aber mein Gefühl war schon in Q2 deutlich besser, weil die Kundengespräche einfach viel besser waren als vorher.
Das heißt, es war eigentlich eine Mischung aus viel internen Progress. Natürlich, ihr habt ein Produkt gebaut für eure Kunden, mit euren Kunden, was wirklich Wert hatte. Aber genau wie du sagst, es gab halt auch einen dankbaren externen Faktor am Markt. Ja, irgendwie die Erfolgsgeschichte von Clay. Das ist auch ein spannender Punkt, den man als Gründerin halt, glaube ich, in der Gründung auch ganz oft hat, dass es bestimmte Faktoren gibt, die du einfach wirklich nicht beeinflussen kannst. Im Positiven, manchmal leider auch im Negativen. Aber dass sich sozusagen manchmal auch einfach durchhalten, wie du sagst, lohnt, weil diese Momente passieren, neue Technologie vielleicht auf den Markt kommt, eine neue Erfolgsgeschichte bei Investoren auch ein Umdenken stattfindet und neue Themen gehypt werden, die halt vorher vielleicht für die es vorher gar kein Verständnis gab. Daher ist es spannend, dass du das sagst. Ich nehme an, euer ICP ist dennoch irgendwie sehr mitmarkend enterprisig geblieben, Flo. Ja, du hast ja Product-Led habt ihr versucht, aber jetzt mit einem guten Produkt und diesem Markt-Echo im Hintergrund oder diesem positiven Entwicklung, wie sieht denn euer Go-to-Market jetzt aus und funktioniert er?
Ja. Es ist auf jeden Fall nicht Product-led. Das liegt aber nicht daran, dass das in dem Markt nicht funktioniert, sondern ich glaube einfach, da gibt es schon gute Player, die das Product-led machen und das viel besser gebaut haben, als wir das jetzt gerade nachbauen könnten. Und wie du es gerade gesagt hast, also wir gehen eher enterprisig rein. Wir haben auch tendenziell ein bisschen mehr Service, was jetzt vielleicht für einen VC-Case nicht das Beste ist, aber ist am Ende das, was der Kunde braucht. So. Und wenn der Kunde damit erfolgreich wird, dann machen wir das und fertig. Genau, und Stand heute arbeiten wir mit größtenteils europäischen Teams zusammen. Also wir fangen eigentlich immer in Deutschland an und gucken dann, dass wir das europäische Team aufgleisen, weil wir da auch einfach häufig gespiegelt bekommen von Kunden, die zum Teil auch aus den USA kommen, aber in Europa nicht das Sales Tech Stack nutzen können, weil es einfach nicht den gleichen Erfolg bringt in Europa wie im Rest der Welt oder slash in den USA. Und darauf haben wir uns eigentlich spezialisiert mittlerweile. Eben dieses europäische Thema, Timing und Relevanz, nativ in dein aktuelles Sales Tech zu installieren. Und am Ende haben wir mittlerweile drei Iterationen mit dem Kunden im Go-to-Market. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Wir haben schon die ersten Leads, die ersten Stück Pipeline, was wir produzieren, machen wir schon im Sales-Prozess, das heißt vor Unterschrift. Und das Beste, was uns da passieren kann, wir haben so Stand heute knapp 100 Tage Sales Cycle, über einen dicken Daumen. Und das Beste, was passieren kann, ist eben, dass wir nach einer Demo schon so viel Value gebracht haben, dass unser Ticketgefühl amortisiert ist. Ja, also, dass wir einfach schon Pipeline mitgebracht haben. Das ist dann der beste Proof für uns. Dann haben wir klassischerweise so, wenn wir mit einem Kunden unterjährig starten, 6 bis 9 Monate, in denen wir einen Teil des Teams schulen. Meistens dann eben fangen wir in Deutschland an. Und danach bauen wir aus, gehen also in den Upsell, slash expanden miteinander. Und diese drei Phasen funktionieren mittlerweile ganz gut, ja. Die dritte ist natürlich noch die jüngste, so da haben wir noch die wenigsten Daten zu, aber die initialen Ergebnisse darin sind super, ja.
Und ganz initialer Kontaktpunkt, wie geht ihr auf eure Kunden zu? Eat your own dog food. Ich würde vermuten, ihr habt klar definierte ICPs, guckt, wann passiert da was im Markt mit eurer eigenen Software und geht dann auf die zu? Oder wie sieht's ganz vorne top of funnel auf?
Ja, auf jeden Fall richtig blöd, wenn ich jetzt was ganz anderes erzählen würde, oder? Also, genau, also wir haben so 3.500 ICP, bei denen wir heute sagen, die sind wirklich top-notch. Die liegen alle in HubSpot. Wir haben letztes Jahr gewechselt. Mitte letzten Jahres sind wir von Pipedrive in HubSpot gegangen, weil wir eben auch gemerkt haben, ab jetzt ist es sinnvoll, wirklich mehr Zahlen zu sammeln. Und genau, dann kriegt man als verantwortlicher Seller, also meiner E, CS, SDR, je nachdem oder auch ich, kriegen einen Ping, wenn einer dieser Accounts, bei dem etwas passiert, auf dessen Basis wir besser verkaufen können. Ja, und dann gehen wir die proaktiv an. Also 70% unserer Pipeline ist Stand heute outbound, der Rest sind Intros und inbound.
Und was sind für euch Signale für euer eigenes Produktflow, die sozusagen Relevanz erzeugen und die einen Account bei euch im CRM aufpoppen lassen?
Was willst du denn schätzen?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage, ehrlich gesagt, weil das Thema natürlich per se erstmal für nahezu jeden relevant ist in dieser Zielgruppe. Daher, also ich denke mal, Sales-Technologie einzuführen ist immer ein sehr guter Moment, wenn natürlich der Ansprechpartner wahrscheinlich wechselt und dann eine gewisse Offenheit auf Leadership-Ebene für neuen Stack stattfindet. Das wäre jetzt so mein erster naheliegender Approach. Sicherlich das Vorhandensein von einem CRM ist irgendwie auch ein Requirement. Ja, also wenn jemand ein CRM irgendwie einführt, ist es vielleicht auch ganz gut. Das wären jetzt zwei
100
kurz
Pro.
schnell geschossene Hypothesen meinerseits.
Genau, also was für uns super ist, ist der CRM-Wechsel tatsächlich. Das heißt, wenn du von einem CRM ins andere gehst, weil du dann häufig schon deine Strukturen kennst und die nicht komplett neu setzen musst, sondern neu definierst. Und wir sind Teil dieser Neudefinition. Für uns ist es immer gut, wenn du sowieso ein strategisches Projekt hast und dass wir so ein bisschen mit einfliegen können, weil dann können wir für unsere 30.000, 40.000 € ACV eben auch gut uns integrieren in was Größeres, ne, und müssen nicht alles neu definieren miteinander, ist für uns im Service auch am einfachsten. Und was für uns auch zum Beispiel super ist, ist, wenn der M&A-Aktivität die letzten 6 bis 9 Monate stattgefunden hat, weil dann häufig so ein bisschen umgebaut wird und die Go-to-Market-Organisation ein bisschen mehr miteinander aligned werden und dann auch nach Synergiepotenzial in Kunden gesucht wird. Auch da können wir zum Beispiel bei helfen. Solche Themen haben wir uns da rausgesucht. Und wenn eine dieser Hypothesen, ne, also man kann so Hypothesen mit uns prompten, und definiert genau, was muss passieren in einer Company. Und wenn das für uns eben auch einzahlt oder eintrifft, dann pitchen wir darauf. Und dann kannst du im Nachhinein halt mit unserem Produkt tracken, welches davon hat wirklich Pipeline slash Revenue gebucht und was nicht, damit dieses unvalidierte Hypothesenthema einfach weggeht, ne? Und sich kontinuierlich, ja, aufklärt, was sind wirklich die Themen, auf denen du deinem Kunden gerade Mehrwert bieten kannst und wo er kauft.
Der quasi, ihr messt den ROS, ja, den Return of Signal, je nachdem, wie viel Return es pro Signal gibt, finde ich spannend, natürlich auch wichtig, das zu messen, glaube ich, um zu verstehen, okay, was sind wirklich Trigger und Signale, die funktionieren, wo habt ihr eine Hypothese, aber ist eigentlich völliger Quatsch, finde ich sehr spannend. Du hast vorhin einen Satz gesagt, wo ich ein kurzes Verständnisproblem noch habe, Flo, ihr bringt Pipeline mit an den Tisch. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr einfach für den Kunden, mit dem ihr eine Demo macht, schon mal eine Hypothese anstellt zu deren ICPs und dann sozusagen schon mal ein paar Accounts direkt ins Meeting für die mitbringt, wo ihr denkt, dass die spannend sein können? Also, hey Jungs, guckt euch mal an, wir haben das analysiert. Hier sind 15 Accounts, die folgende Signale aufweisen. Wir denken, das ist spannend für euch.
On point. Ja, genau das. Ja. Und das geben wir dann dem Sales Leader auch für sein Team mit. Und das Team soll dann schon bewerten, ob das gut funktioniert oder nicht. Weil das ist natürlich risky, weil das sein kann, dass wir hier nicht die Prime Leads mitbringen, weil wir einfach mit dem Kunden noch zu wenig Zeit verbracht haben, als dass das gut möglich wäre. Trotzdem schützt uns das vor zwei super wichtigen Dingen. Das eine ist, vielleicht funktioniert es mega gut für den Sales Leader, aber für das Team überhaupt nicht. So, dann haben wir einen Kunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit churnt, schon im Sales-Prozess identifiziert und closen ihn einfach erst gar nicht. Man könnte natürlich auch sagen, erstmal alles closen, was geht, und das Produkt umbauen. Haben wir aber sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, wie ich die letzten 40 Minuten erzählt habe. Und das andere ist, du kannst damit in meinen Augen viel höheren initialen ACV closen, weil du schon beweist, dass das Ganze anders als andere Tools, ja, von Anfang an Mehrwert bietet. Mhm. So, und wenn das von Anfang an Mehrwert bietet und du da auch nur zwei Optis rausholst mit uns im Sales-Prozess, dann sind das schon mal deutlich mehr, nämlich zwei, als bei jedem anderen Player da draußen. Und es ist am Ende so, wir das Budget, also ich glaube, das, was wir tun, genauso wie wir es tun, da kenne ich jetzt wenig Unternehmen, mit denen wir konkurrieren, aber das Budget, was Kunden ausgeben können für uns oder für andere Themen, das ist halt absolut endlich. Und ja, in dem Sales-Stack-Space, ich meine, du kannst auch eine SDR-Agency zum Beispiel einführen, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Budget, was du dafür verwendest, ja. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, haben wir einen enorm hohen Konkurrenzdruck, einfach auf Budget-Ebene. Da musst du dir, wie wahrscheinlich jeder Software-Player, einfach was einfallen lassen, wie du den Demo- und Deal-Prozess so valuable kriegst, dass die Wette deines Ansprechpartners auf dich und nicht auf einen von den anderen fünf Anbietern geht.
Ja, und das ist Risiko, für den aus dem Prozess halt ein bisschen rausgeht. Hoffentlich einen sehr spannenden Punkt. Jetzt vielleicht letzte inhaltliche Frage meinerseits, weil natürlich auch spannend zu verstehen, okay, es scheint, ihr habt jetzt eine wirklich gute Positionierung gefunden. Es klingt danach, dass ihr auch einen wiederholbaren Verkaufsprozess habt. Es gibt Product Market Fit und auch die Zahlen gehen voll in die richtige Richtung. Glückwunsch, Staatsflor. Wie sieht die weitere Finanzierung von Sentinels aus? Wird es jetzt einen strukturierten Prozess geben? Wirst du jetzt rausgehen und sagen, okay, ich glaube, wir sind uns sicher, das Produkt funktioniert und es gibt richtig Traction. Wir machen jetzt eine Runde. Oder sagst du, hey, eigentlich ist der Weg zur Profitabilität irgendwie auch ganz klar abgezeichnet. Lass doch hier irgendwie 10 Millionen ERA-Case bauen und an PE verkaufen. Wie ist die weitere Punchline bezüglich der Finanzierung bei Sentinels?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die uns tatsächlich, seitdem die Zahlen jetzt sich auch dementsprechend entwickeln, beschäftigt und wo wir auch sehr uns aktiv mit unseren loyalen und treuen Investoren auch zu austauschen. Also vielleicht vorweg, ich glaube, dass der Space, in dem wir unterwegs sind, ohne Geld nicht funktioniert. So, das ist sehr, sehr schwierig. Die Frage ist, wann braucht man das Geld? Und ich fühle mich, vielleicht aber auch, weil ich Lipper bin, einfach sehr wohl damit, ein Financial Model zu bauen und die Hypothesen, die darunter liegen, damit das eintreten kann, gut anzuvalidieren. Und da sind wir gerade mittendrin. Das hat was damit zu tun, dass nicht nur Founder closed, das hat was mit Sales Cycle zu tun, mit ACVs, die wir erzielen, mit Churn-Zahlen, mit Nutzung, mit wie viel Diskos bucht ein SDR. Da sammeln wir gerade sehr aktiv enorm viele Zahlen zu. Und sobald wir die Confidence haben, dass das Financial Model tatsächlich so performt werden kann, mit so hoher Wahrscheinlichkeit, wie das ansatzweise sein kann, werden wir den Move machen. Ja, und dann wird nämlich Geld auch die Lösung unserer Probleme sein. Ich glaube, dass der Schritt nie näher war als jetzt, aber aktuell sind wir nicht im Fundraising.
Aktuell noch nicht, aber ich höre raus, es kann spannend werden. Das heißt, alle InvestorInnen, die hier zuhören und schon mal Lust haben, mit Flo in den nächsten Monaten einen Kaffee zu trinken, um die persönliche Relationship zu festigen, sind herzlich eingeladen. Flo, ganz, ganz herzlichen Dank meinerseits für diese Offenheit und meinen wirklichen Realitätscheck. Ich glaube, genau wie du sagst, vielen geht es oder haben ähnliche Erfahrungen wie auch ihr gemacht. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wie man mit diesen umgeht. Daher an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön für die ehrlichen Worte und das Teilen dieser Erfahrungen in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich. Daher echt cool.
Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Eine Sache habe ich natürlich noch. Wir brauchen von dir als kulinarischen Experten noch einen Tipp für ein Restaurant, in deinem Fall in Münster. Ich hatte schon die Freude, da jetzt mehrmals hinzukommen aufgrund der Artist- und Tour-Events bei euch. Wo kann man denn in Münster, wenn unsere Artisten das nächste Mal da sind, sehr gut essen gehen?
Okay, dann würde ich das gerne genauso ehrlich beenden, wie wir den ganzen Podcast hatten. und wenn das okay ist für dich, würde ich meine Heimatstadt Bielefeld nehmen. Mhm. Und wenn man in Bielefeld mal so richtig länger unterwegs war und vielleicht auch ein, zwei Bier zu viel getrunken hat, da gibt's nichts Besseres als Crispy Kebab. Und die haben mich bis 4 Uhr morgens auf. Und da würde ich sagen, gibt's auf jeden Fall die beste Kulinarik in der Nacht.
Crispy Kebab in Bielefeld, das nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes und auch auf die Artist-Restaurant-Tipp-Seite. Vielen Dank, Flo. Wünsche dir erstmal heute einen erfolgreichen Tag beim Closen von neuen Kunden und bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch. Freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn wir dann die erfolgreiche Seed-Finanzierung diskutieren und den Fundraising-Prozess. Wünsche dir einen tollen Tag und danke für deine Zeit heute Morgen.
Danke dir.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und ich hoffe, ihr konntet ein wenig mitnehmen. Ich denke, die schwierigen Phasen an Death Valley hat fast jeder Gründer, jede Gründerin mindestens einmal auf der Journey. Daher, wenn ihr gerade in einer schweren Phase seid, behaltet es nicht für euch. Sprecht mit Freunden, sprecht mit bekannten GründerInnen in eurem Netzwerk oder sprecht mit uns. Wenn wir irgendwo helfen können, lasst es uns wissen. Einfach per Mail an julius@artist.net oder per LinkedIn. Ich wünsche euch viel Energie, viel Schaffenskraft. Genießt den aufkommenden Sommer und die Sonne, die nächsten Tage am Himmel hoffentlich auf uns warten wird. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns spätestens zum Artist Summit im Oktober. Bis dahin, der Julius. Ciao, ciao.